Catherine, meine Frau, und ich haben neulich eine Doku-Serie über die 90er Jahre gesehen, bei der die wichtigsten Ereignisse präsentiert wurden. Die 90er, das letzte große Jahrzehnt, so hieß diese Doku-Serie. Ich habe auch das immer gedacht, also ich bin ein 90er Kind, habe immer gedacht, das war das letzte richtig coole Jahrzehnt. Aber nach dieser Serie wurde mir klar, wie verrückt dieses Jahrzehnt tatsächlich war. Eins der verrückten Ereignisse war das Gerichtsprozess von einem O.J. Simpson. O.J. Simpson war ein ehemaliger American Football Profi. Im Jahr 94 wurde er festgenommen wegen des Doppelmords an seiner ehemaligen Ehefrau und einem Freund. Der Gerichtsfall gegen ihn schien wasserdicht. Es gab umfangreiche belastende Beweise. Allen Anschein nach sah es so aus, dass er verurteilt wird. Erstaunlicherweise wurde er aber ein Jahr später von der Jury freigesprochen. Denn das Verteidigerteam von Rechtsanwälten von O.J. Simpson, also das sogenannte danach Dream Team, haben es geschafft, die Aufmerksamkeit der ganzen Nation und auch der Jury weg von den Beweisen und hin zu den Mängeln und Defiziten der Polizeibehörden und auch des allgemeinen Justizsystems. Wenn man so will, wurde der Rechtsstaat selbst zum Angeklagten. Die Rechtsanwälte von O.J. Simpson, der sehr wahrscheinlich schuldig war, sind mit dem Rechtsstaat vor Gericht gegangen und haben gewonnen. Manchmal meinen wir Menschen, Gott mit unseren klugen Argumenten von seinem Richterstuhl stoßen zu können und auf die Anklagebank schicken zu können. Wir akzeptieren nicht sein Urteil über uns, stattdessen klagen wir ihn an. Diese Tendenz kannte Paulus damals auch. In diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, geht er auf die Einwände und Gegenanklagen ein, die sein imaginäre jüdischer Gegner gegen ihn und sogar gegen Gott bringt. Sein imaginäre Gegner, mit dem er seit Anfangskapitel 2 debattiert, also so eine gewisse Debatte führt, will nicht akzeptieren, dass auch Juden, wie die Heiden, wie die anderen Nationen, dem Gericht Gottes unterstehen. Dieser Gegner von Paulus meint vielmehr, mit klugen Argumenten Gott, den Richter, auf die Anklagebank stellen zu können. Die Debatte spielt sich also hier richtig zu. Paulus zeigt aber, wie unsinnig das alles ist. Zum einen verraten die Einwände nur, dass Gott in der Tat gerecht ist, und zum anderen, dass alle Menschen, ja auch die Juden, in der Tat verurteilswert sind. Also lass uns die ersten Verse anschauen, Vers 1 bis 8. Gott auf der Anklagebank. Gott auf der Anklagebank. Letzte Woche haben wir am Ende von Kapitel 2 gesehen, dass bloß äußerlich jüdisch zu sein keine rettende Bedeutung hat. Ja, das war die Vorstellung von manchen. Weil ich Jude bin, heißt es automatisch, ich bin gerettet. Paulus hat gesagt, nein, 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 was zählt, ist ein verändertes Herz. Der Gegner, der Gesprächspartner von Paulus lässt sich aber nicht so einfach überreden. Er hat stattdessen eine Strategie, er wird mit Gott ins Gericht gehen, er wird die Schlussfolgerungen von Paulus gegen ihn und letztlich auch gegen Gott selbst drehen. Und er wird versuchen, die Situation so darzustellen, dass Gott eigentlich in Unrecht ist. Er wird Gottes Gerechtigkeit in Frage stellen und die eigene Gerechtigkeit beteuern. Er tut das mit vier Fragen bzw. Einwänden. Er versucht, Paulus und letztlich Gott gerichtlich in Schachmatt zu ziehen. Die Einwände fangen scheinbar neutral an mit einer fairen Frage. Sie wird aber immer gewagter, immer frecher. Vers 1. Paulus, ich habe eine Frage. Wenn auch Juden verloren gehen, was bringt es dann, Jude zu sein? Hat es gar keine Vorteile? Das ist eine faire Frage. Und Paulus antwortet danach, Vers 2, doch, Jude zu sein hat sehr viele Vorteile. Paulus zählt hier nicht auf alle die Vorteile, das macht er erst spät in Kapitel 9. Aber er sagt zum Beispiel, den Juden gehören die Sohnschaft, die Bündnisse, die Gesetzgebung, die Verheißungen. Das sagt er alles später. Der erste Vorteil aber, der besonders an dieser Stelle relevant ist, sind die Reden, die sie von Gott direkt bekommen haben. Ja, all das, was wir heute in der Bibel haben, das, was wir hier halten, durften die Juden als erstes erfahren. Das kam an sie zuerst. Sie durften von Gott persönlich hören, vor allen anderen Nationen. Sie durften an der ersten Reihe sitzen, wenn man so will, als Gott öffentlich auf die Bühne trat. Und mehr als das, sie durften die Verwalter sein, die Wächter dieser Reden Gottes sein. Sie waren, wenn man so will, quasi die Ticketmeister, die die Leute reinlassen ins Theater. Wenn irgendeine Person aus irgendeinem Volk Näheres über den einzig wahren Gott wissen wollte, dann eben nur durch die Juden. Sie waren wie die Vertrauten Gottes. Ein hohes Privileg. Das führt dann zur zweiten Frage in Vers 3. Paulus, du gibst dann doch zu, dass Gott eine ganz besondere Stellung für die Juden hat. Und du musst mir auch recht geben, dass diese Worte, die uns anvertraut wurden, Bünde und Versprechen beinhalten, die Gott uns gemacht hat. Sicherlich wirst du nicht behaupten, dass Gott sie nicht einhalten wird, auch wenn manche Juden untreu sind, oder? Ja, langsam versucht dieser Gegner, die Hände Gottes im Gericht zu binden. Gott kann ja Juden nicht verstoßen, selbst wenn manche untreu sind. Er muss ja treu sein, seinem Wort. Paulus antwortet in Vers 4, das sei ferne. Auf gut Deutsch, Quatsch. Gottes Treue wird durch Menschen nicht gefangen gehalten. Ja, durch seine privilegierte Stellung meint der Jude, dass er nicht verloren gehen kann, aber er übersieht, dass gerade diese Reden Gottes, die der Jude sinnbildlich gerade in der Hand hält und als Zeichen seines Privilegs hochhält, gerade diese Reden Gottes die Basis für seine Verurteilung liefert. Denn Gott hat auch ausführlich über die schlechten Folgen der Sünde gesprochen. Gott bricht in der Tat nicht sein Wort. Anstatt dass das Gericht Gottes seine Treue in Frage stellt, offenbart es vielmehr, dass er immer recht hat. Das ist, was er dann in Vers 4 zitiert. Gott gewinnt immer, wenn man mit ihm ins Gericht geht. Denn er erweist sich als seinem Wort treu. In allem erweist er sich treu, wahrhaftig. Während die Menschen als untreu und als Lügner bloßgestellt werden. Jetzt werden die Einsprüche frecher, Vers 5. Okay, aber dann tun wir Gott einen Gefallen mit unserer Ungerechtigkeit, oder? Wir lassen doch durch unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit noch mehr hervorleuchten. Sollte er uns nicht dankbar sein? Eigentlich ist das voll mies, dass er uns dafür richtet. Wir tun ihm doch einen Dienst und schau, wie er uns belohnt mit Zorn. Wie ungerecht. Der Gegner von Paulus will mit dieser Taktik wieder die Hände Gottes im Gericht binden. Aber merkt ihr, wie verrückt dieses Argument ist? Gott, du bist ungerecht, wenn du Ungerechtigkeit richtest. Paulus sagt also wieder auf gut Deutsch, Vers 6, was für ein Quatsch. Gott wird die ganze Welt richten. Und davon ging der Jude selbstverständlich aus. Das war auch ihre Vorstellung. Ja, Gott wird die ganze Nationen richten. Ja, damit hatten sie kein Problem. Das sind die bösen Menschen da draußen. Aber Paulus sagt, wenn das so ist, auf welcher Basis wird er richten? Wenn er Ungerechtigkeit nicht richten darf, wofür gibt es ein Gericht? Es ist absurd. Aber der Gegner gibt nicht auf. Er bohrt mit einem letzten und bisher dem frechsten Einspruch nach, Vers 7. Mein böses Tun bringt doch gute Frucht hervor. Schau, es ehrt und verherrlicht Gott. In anderen Worten, unser böses Tun ist eigentlich gutes Tun. Wenn wir sündigen, sind wir eigentlich Gottes Verehrer. Wir sind doch gerecht. Ja, die Ungerechtigkeit wird gerechtfertigt, auf irgendeine Weise. Das ist das Ziel der ganzen Einwände. Der Gegner von Paulus will nicht Buße tun und umkehren, nein. Sondern er versucht sich einen Freifahrtschein zu verschaffen, weiter in der Ungerechtigkeit zu verharren. Er will letztlich weiter sündigen. Schaut Vers 8. Das ist, was er am Ende will. Lass uns Böses tun, damit Gutes daraus komme. Ja, seine Worte offenbaren sein Herz. Am Ende verurteilen ihn seine eigenen Worte. Der hat zugegeben. Der will sündigen. Interessanterweise haben manche behaupten, dass Paulus und seine Mitarbeiter das lehrten. Ja, denn er predigte die Gnade Gottes, wie die Gnade durch die Sünde veranlasst wurde. Aber die Schlussfolgerung, die manche da gezogen haben, war eine Verdrehung von Paulus' Lehre. Denn Paulus lehrte die Gnade Gottes als eine Befreiung von unserer Ungerechtigkeit. Das Evangelium rechtfertigt den Sünder, nicht die Sünde. Der Gegner von Paulus verdreht das Ganze. Er sieht darin eine Möglichkeit zu sündigen. Und das wird er nehmen. Das will er nehmen. Geschwister, wir schauen auf diese Argumente und Einwände vielleicht herab. Aber ist diese Art der verdrehten Logik uns wirklich so fremd? Habt ihr schon von Spin Doctors gehört? Das sind Menschen, die Profis darin sind, deutlich falsche Sachen so umzudeuten und darzustellen, dass sie positiv wahrgenommen werden. Ja, das ist ein Beruf. Das sind ein bisschen so wie PR-Berater, aber ganz negativ behaftet. Denn sie sollen bewusst das Falsche positiv erscheinen lassen. Viele Prominente stellen solche Spin Doctors an, um sich selbst in unangenehmen Situationen trotzdem gut darzustellen. Wir sind vielleicht keine Profi-Spin-Doctors, aber wir sind alle Hobby-Spin-Doctors in Bezug auf uns selbst. Wir sind alle sehr fähig darin, Situationen, in der wir eigentlich klar im Unrecht sind, so zu verdrehen, dass wir uns selbst im Recht sehen. Dagegen stellen wir Gott dar, als sei er in Unrecht. Auch andere stellen wir dar. Ihr seid im Unrecht, ich eigentlich bin im Recht. Vielleicht kenne ich nur in mir das, weiß ich nicht. Ein Beispiel, Gott hat mir noch keinen Ehepartner gegeben, also ist es okay, wenn ich Porno schaue oder mich selbst befriedige oder rumschlafe. Oder Gott hat meine Wünsche nicht erfüllt, also kann er jetzt nicht erwarten, dass ich tue, was er will. In welchen Bereichen klagen wir Gott an? Wie rationalisieren wir unsere Sünden? Welche kluge Argumente benutzen wir, um unsere Ungerechtigkeit zu rechtfertigen? Das menschliche Herz sehnt sich von Natur aus nach der Ungerechtigkeit, nach der Sünde. Deshalb sucht er sich Ausreden und Rechtfertigungen dafür. Aber obwohl er versucht, Gott auf die Anklagebank zu setzen, findet er sich selbst wieder drauf. Mit seinen eigenen Worten bekennt er eigentlich, lass uns weiter Böses tun. Und deswegen sehen wir in Versen 9 bis 8 in dem nächsten Abschnitt der Mensch wieder auf der Anklagebank. Ja, Paulus stellt die Frage von Vers 1 noch einmal. In Vers 9. Und jetzt ist die Antwort: kein Vorzug. Die Juden haben zwar einen Vorteil, was den Zugang zu Gottes Wahrheit betrifft, aber gar keinen, was den Status oder Beziehung vor Gott betrifft. Das gilt auch Menschen, die sich als anständig fühlen, vielleicht Menschen, die auch religiös sind, die in der Kirche gehen und so. Wir denken das einfach durch diesen Zugang, dass wir besser dran sind. Paulus sagt, nein, nein, nein. Zugang heißt nicht Beziehung. Der Gegner von Paulus hat diese zwei getrennte Dinge zusammengeschmolzen. Er meint, weil er Gott näher ist, steht er besser mit Gott da. Paulus sagt, das ist falsch. Falsch gedacht. Falsche Schlussfolgerung. Letztens wurde ich in den VIP-Bereich der Sportvereinigung Unterhaching eingeladen. Das war sehr schön. Da war der Lothar Matthäus da. Ich habe ihn eigentlich gar nicht erkannt. Die Martina hat mir erzählt, ach so, das ist er. Nun, ich war ihm ganz nah, ein paar Meter. Ich hatte Zugang zu ihm. Aber hätte ich ihn als Kumpel angesprochen, hätte er mich komisch angeschaut und mich dann ignoriert. Zugang heißt nicht gleich Freundesstatus. Das ist der Unterschied zwischen Vers 1 und Vers 9. Die Juden haben mehr Zugang als die Heiden. Das ist ein Privileg. Genauso wie jetzt ein Privileg war, im gleichen Raum wie Lothar Matthäus zu sein. Aber nicht automatisch mehr Freundesstatus. Denn sie sind auch Sünder wie die Heiden. Das ist keine persönliche Meinung von Paulus, sondern biblische Wahrheit. Als Beweis führt Paulus eine lange Kette von alttestamentlichen Stellen in den Versen 10 bis 18. Das macht uns missverständlich klar. Paulus zitiert vor allem aus den Psalmen, aber auch aus Jesaja, dem Prophet, und auch als Prediger, dem Buch Prediger. Letzte Woche haben wir schon ein paar Zitate aus dem Gesetz Mose gezeigt bekommen. Paulus sagt damit, dass das Zeugnis des ganzen Alttestaments einhellig ist. Das Gesetz, die Propheten und alle anderen Schriften sagen alle das Gleiche. Und zwar, alle sind Sünder. Paulus zeigt, wie allumfassend die Ungerechtigkeit von den Menschen ist. Ja, merkt, wie oft er dieses Wort benutzt, keine oder alle. Es ist flächendeckend. Flächendeckend hat sich die Sünde verbreitet durch alle Menschen hindurch. Alle Menschen sind betroffen. Und dann erinnert er uns, worin diese Sünde besteht, in Vers 10, 11 und dann auch wieder am Ende im Vers 18. Er sagt, da ist keiner gerecht, der nach Gott fragt. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Da ist keiner, der Furcht vor Gott hat. Wir haben vor einigen Wochen in Kapitel 1 bedacht, dass Sünde viel mehr als nur schlechte Taten sind. Ja, wir denken oft, oh, das sind einfach so schlechte Taten, die wir begehen, also oberflächlich. Nein, in ihrer Wurzel ist sie ein persönlicher Angriff gegen Gott. Es ist Ablehnung gegenüber Gott. Wir lehnen ihn als Gott und Herrscher ab. Stattdessen machen wir uns Götter. Oder wir machen uns selbst zu Göttern, aber wir lehnen ihn ab. Es ist persönlich. Keine Sucht nach Gott. Keiner fürchtet Gott. Das ist die Wurzel. Und das hat tiefgreifende Folgen. Denn nicht nur alle Menschen, sondern auch alles in Menschen wird von der Sünde betroffen. Paulus verbilligt in diesen Versen nicht nur die Allumfassheit des Ganzen, sondern auch die Tiefgründigkeit des Ganzen. Wie tiefgreifend das ist. Ja, in diesen Versen macht er das klar. Stellt euch einen menschlichen Körper vor. Das ist das Bild, das hier benutzt wird mit diesen ganzen Versen. Paulus fängt oben mit dem Kopf an, in den Gedanken, Vers 11. Und dann redet er über das Tun, das Handeln, also die Hände, Vers 12. Dann geht es um das Reden, Vers 13. Und das ist auch an sich interessant. Er fängt mit der Kehle an, also hier drinnen, in die Zunge, zu den Lippen und dann raus aus dem Mund, Vers 14. Ja, die Bewegung ist dieses hier, von innen nach außen. Es ist ähnlich zu dem, was Jesus in Markus gesagt hat. Aus dem Inneren, aus dem Herzen geht das Böse hervor. Das ist nicht oberflächlich, das ist tiefgehend. Und dann Vers 15 bis 17 beschreibt er, was die Füße machen. Ja, die bösen Wege, die sie begehen. Am Ende kommt es dann wieder hoch zu dem Kopf mit den Augen. Vers 18. Ihr kennt das Lied Kopf, Schulter, Knie und Fuß. Hier haben wir Kopf, Hände, Kehle, Zunge und Lippen, Augen, Mund und Fuß. Kopf, Hände, Kehle, Zunge. Könnt ihr es euch erinnern, falls ihr vergisst, wie viel von uns betroffen wird von der Sünde? All das ist von der Sünde betroffen. Von oben nach unten und dann wieder nach oben ist der Mensch sündhaft. Die Sünde kreist den Mensch um, wenn man so will. Und nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Die innere Gedankenwelt. Ja, von innen heraus kommt das alles. Die Sünde betrifft auch alle Beziehungsebenen, wie diese Verse auch zeigen. Es ist zuerst vertikal, wir haben das schon bedacht. Es ist diese gestörte Beziehung mit Gott. Aber schau, was für Auswirkungen das auch auf das horizontale Ebene hat. Gestörte Beziehung mit anderen Menschen. Die Sünde ist in uns allumfassend und tiefgreifend. Es verdirbt uns ganz. In der Theologie gibt es einen Begriff dafür. Man nennt das die totale Verderbtheit des Menschen. Manche zucken bei diesem Begriff. Jonathan, meinst du, dass Menschen überhaupt nicht fähig sind, das Gute zu tun? Wir sehen doch Gutes überall, auch von Nichtchristen. Das ist nicht hier gemeint, dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, Gutes zu tun. Wir können gute Dinge tun. Denn auch als Sünder bleiben wir Gottes Ebenbilder. Und in Gottes Gnade lässt er uns auch weiter Gutes tun. Aber wir funktionieren nicht mehr richtig. Wir sind wie verfaulte Äpfel oder Computer mit Wirren. Alles, was wir tun, auch das Gute, ist von Sünde beeinflusst. Es ist wie vergiftetes Wasser. Da ist noch Wasser drin, aber das wird langsam toxisch. Und fragst du vielleicht, haben die guten Taten von Menschen also überhaupt keinen Wert? Doch, aber nur einen relativen Wert, nicht einen absoluten Wert. Was meine ich damit? Stellt euch Piraten auf einem Piratenschiff vor. Sie können sich gegenseitig Gutes tun auf diesem Schiff. Aber all ihr Gutes tun geschieht innerhalb eines gesetzlosen Umfelds, eines gesetzlosen Systems, dem es zu beseitigen gilt. Ja, das System ist böse. Ähnlich ist das mit unserem Zustand der Sündhaftigkeit. Das System ist grundfalsch. Aus diesem Grund kann nichts, was wir tun, uns im Gericht Gottes helfen, zugutekommen. Das ist ein dunkles Bild von Menschen und vielleicht stört das uns. Aber wenn wir wirklich ehrlich sind, wenn wir tief in uns schauen, wissen wir, dass das stimmt. Wir schauen die Welt um uns herum, wir lernen über Gräueltaten in der Vergangenheit und Gegenwart und wir sehen, wozu die Menschen fähig sind. Auch normale Menschen. Was viele Historiker stört über die Nazizeit, ist, wie viele sonst anständige Menschen Gräueltaten begangen haben. Ja, vor und nach dem Krieg hättest du sie ganz freundlich auf der Straße ansprechen können. Es waren keine Monster. Die waren nicht auffällig. Und das war nicht nur einmalig in der Geschichte gewesen. Auch heute sehen wir Menschen, die Gräueltaten tun. Ich war im Gespräch mit einem von euch vor einiger Zeit und diese Person hat mir erzählt, dass der Einfall Russlands in die Ukraine wesentlich dazu beigetragen hat, das Menschenbild der Bibel für ihn wahr zu haben. Er konnte das endlich akzeptieren. Das Böse in anderen Menschen zu sehen, können die meisten von uns noch einigermaßen einfach. Ja? Schwerer fällt es uns, das Böse in unseren eigenen Herzen zu erkennen. Das ist, weil jeder von uns einen persönlichen Rechtsanwalt mit Expertise im Bereich Selbstrechtfertigung in uns selbst haben. Er ist furchtbar gut in seiner Arbeit. Er kann unsere Schuld sehr gut drehen, schönreden, ausreden. Deshalb sind wir immer gnädiger und verständnisvoller mit uns selbst als mit anderen. Wir entschuldigen die Sachen in uns, die wir in anderen bereitwillig verurteilen. Probiere es aber eine Woche aus, den gleichen Maßstab auf dich selbst anzuwenden, den du anderen auferlegst. Wenn wir das alle diese Woche konsequent machen, würde ich wetten, dass wir nächste Woche, nächsten Sonntag, alle viel demütiger zum Gottesdienst kommen würden. Geschwister, vielleicht akzeptieren wir dieses biblische Bild grundsätzlich, also wir stimmen dem zu, auch in Bezug auf uns selbst. Aber denkt nicht, dass wir den Rechtsanwalt mit Expertise im Bereich Selbstrechtfertigung verloren haben. Auch als Christen haben wir die sündhafte Tendenz, in bestimmten Situationen oder Lebensbereichen Gott und andere zu beschuldigen und uns selbst rechtfertigen zu wollen. Kennt ihr das? Oder bin ich wieder nur allein? Der Rechtsanwalt ist immer noch da drin. Er spornt uns an, gegen Gott und andere Einspruch zu erheben, wenn wir in irgendeinem Lebensbereich herausgefordert oder zur Rede gestellt werden. Er liefert dir gute Argumente für deine Verteidigungsrede. Er macht uns auch stolz und bitter gegen Gott und versucht uns zur Rebellion zu stiften. Denn letztlich will er Misstrauen einsehen, einen Keil zwischen uns und unserem guten Gott treiben. Das ist, was dein Rechtsanwalt in dir tut. Erkenne, wo dieser Anwalt wirkt und feuere ihn sofort, ohne Kündigungsfrist. Lass stattdessen die Anklagen gelten. Denn sie sind zum einen nicht wegzureden, aber gleichzeitig ist in ihrem Zugeständnis der Weg zum Freispruch gebannt. Dazu kommen wir im letzten Punkt. Vers 19 und 20. Das Urteil ausweglos und gleich wegweisend. Diese letzten Verse sind die Schlussfolgerung sowohl von der heutigen Stelle wie auch von dem ganzen Abschnitt seit Kapitel 1, Vers 18. Ja, in dieser ganzen Zeit akzeptierte der Jude bereitwillig die Verurteilung der Nichtjuden, Kapitel 1. Ja, gottlose Menschen, böse, wie verdient Gericht. Er tat sich aber schwer zu akzeptieren, dass er genauso schuldig ist. Paulus hat also im ganzen Kapitel 2 und jetzt in Kapitel 3 Stück für Stück der fehlplatzierten Zuversicht des Juden den Boden genommen. Und hier bringt er es endlich auf den Punkt in Vers 19. Das Gesetz gibt klares Zeugnis ab, dass alle Menschen schuldig sind. Und hier ist die Frage, wen wollte Gott durch sein Gesetz vor allem davon überzeugen? Schau Vers 19, nicht die Heiden, sondern die Juden. Deshalb haben sie dieses Gesetz bekommen. Denn das Gesetz wurde ihnen gegeben. Das heißt, wenn sie schon von der Schuld der Heiden überzeugt sind, wie viel mehr ihre eigenen Schuld, wo sie doch das Gesetz haben. Aber Paulus, wurde das Gesetz nicht gegeben als einen Weg, wodurch wir uns bemühen, selbstgerecht zu werden? Dieses Verständnis hatten viele Juden damals. Paulus macht das auch später in Kapitel 10, Vers 3 klar. Und auch heute, viele denken, dass gerade dafür sind die Gebote der Bibel da. Das ist das Ziel von den Geboten. Ja, durch Einhalten dieser Gebote verdient man sich Gottes Annahme. Ja, man macht sich quasi dadurch selbstgerecht. Das ist aber ein großes Missverständnis. Schau Vers 20. Das Gesetz ist nicht da, damit wir uns selbst gerecht machen. Das Gesetz zeigt, wie krass wir alle an Gottes Maßstab scheitern. Das Gesetz ist da, um zu zeigen, wie sündhaft wir sind. Und deshalb, wie unfähig wir sind, uns selbst gerecht zu machen. Doch das Gesetz wird klar, dass wir alle schuldig vor Gott sind. Nicht nur gottlose Heiden, sondern auch die Juden und die äußerlich Frommen und die Religiösen und die Anständigen unter uns. Wir haben keine Verteidigung mehr. Die Beweise sind so klar, dass auch die kühnsten und dreisten Spin-Doctors schockiert sind und das nicht mehr schön reden können. Selbst schlaue und unverschämte Rechtsanwälte wie die von O.J. Simpson halten ihren Mund. Ja, das sagt er hier. Alle Mund wird verstopft. Das Gesetz stoppt uns den Mund, wenn wir mit Gott vor Gericht gehen. Das Urteil ist ausweglos. Gott sei aber Dank, dass unsere Situation nicht ausweglos ist. Ja, übers Gesetz ist es ausweglos, aber es ist zugleich wegweisend. Es will sagen, nicht über diesen Weg kommen, sondern sucht euch den anderen Weg. Den anderen Weg braucht ihr. Nicht mit eurer Gerechtigkeit sollt ihr versuchen, diesem Gericht zu entkommen, sondern mit einem anderen Gerechtigkeit. Und darauf wird Paulus in dem nächsten Abschnitt eingehen. Das heißt, alles, was wir bisher hatten in Römerbrief, war nur vorbereitend, um uns sehnsüchtig auf das Evangelium zu machen. Ja, wie jemand, der dürstig ist, hat kein Wasser und sucht nach Wasser, weil alles, was er bisher hatte, war nur Dreck. Es war alles vorbereitend. Er wollte, dass wir unsere selbstgemachte und niemals genügende Gerechtigkeit ablegen und die vollkommene, ausreichende Gerechtigkeit von Jesus Christus annehmen. Um Luthers Worte zu gebrauchen, der Mensch muss lernen, an sich selbst zu verzweifeln, um anderswo Hilfe zu suchen. Ihr Lieben, wir stehen alle mit unserer Selbstgerechtigkeit wie auf einer wackeligen Brücke mit bruchigem Holz. Ja, und das fängt sich aufzulösen. Jeden Augenblick wird es nachgeben und zusammenbrechen und wir werden hunderte von Metern in die Schlucht, in den sicheren Tod stürzen. Gott hat uns in den ersten Kapiteln des Römerbriefs vor dem Zustand dieser Brücke gewarnt. Und jetzt fragt er, wollt ihr auf dieser Brücke bleiben? Oder soll ich euch mit meiner eigenen Gerechtigkeit, wie ein Rettungsschraube, euch daraus herausholen? Was wird sein? Was wirst du tun? Ihr Lieben, ich bitte euch, geh nicht ins Gericht mit Gott. Vor ihm ist kein Lebendiger gerecht. Er wird im Gericht immer gewinnen. Und diejenigen, die sich auf ihre eigene Gerechtigkeit verlassen, werden immer verlieren. Akzeptieren wir aber sein Urteil über uns, bietet er uns Vergebung an. Durch Jesus Christus, der gekommen ist, um das vollkommene Leben zu leben, das wir hätten leben sollen. Und um die Strafe auf sich zu nehmen, die wir alle wegen unserer Sünde verdient hätten. Allen, die glauben, nimmt Jesus durch sein Blut die Sünde weg und schenkt seine eigene Gerechtigkeit. Das ist ein wunderbarer Tausch, den Gott dir anbietet. Wir werden viel mehr darüber in den nächsten Wochen hören. Heute sage ich, verteidige dich nicht. Lass die Anklagen gelten. Das ist der Weg zum Freispruch. Ich bete.